Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Tech-Visite.
Ja, wir sind wieder da und das ist dank euch, denn ihr habt uns so positives Feedback gegeben, dass wir gesagt haben, wir nehmen eine zweite Staffel auf.
So ist das und ich bin immer noch Jens Baas, Arzt, Digitalisierungsenthusiast und Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse.
Ich bin Kenza Aiziabu, Ingenieurin, KI-Expertin und Vorstandsmitglied bei FIGE.
Und damit begrüßen wir euch zur Tech-Visite Zukunft digitale Gesundheit. Und wer uns noch nicht kennt, in unserem Podcast fragen wir uns, wie sieht die Gesundheitsversorgung der Zukunft aus? Und zwar natürlich mit dem besonderen Aspekt, was hat die Digitalisierung dort für Auswirkungen? Was hat die digitale Transformation an Optionen für den Gesundheitsbereich? Und heute wollen wir uns über das Thema emotionale Künstliche Intelligenz unterhalten. Ein Thema, mit dem du dich ja auch ganz intensiv beschäftigt hast. Und zwar nicht nur beschäftigt, du hast sogar ein Buch darüber geschrieben, wie emotionale Künstliche Intelligenz aussehen kann, was das bedeuten kann. Das Buch heißt Menschenversteher und kleiner Werbeblock, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich kann es wirklich extrem empfehlen, es liest sich sehr gut und man kann richtig viele spannende Dinge daraus mitnehmen. Und was mir als alten Science-Fiction-Fan, früher schon immer gerne Asimov gelesen, natürlich besonders gefällt, du bringst auch viele Filmbeispiele sozusagen, wo da Künstliche Intelligenzen sind. Was ist denn dein Lieblings-Androide, dein Lieblingsroboter, deine Lieblings-KI in irgendeinem Film oder vielleicht auch Buch?
Oh ja, gute Frage. Also ich finde, aus den Science-Fiction-Filmen gibt es gar nicht so viele, wo die Roboter gut sind. Es sind tatsächlich die wenigsten.
Blade Runner.
Ja, Star Wars. Moment, ist der Roboter gut bei Blade Runner?
Zumindest eindrücklich.
Also, genau. Also ich finde es R2-D2, ne, aus Star Wars. Und dann gab es einen Film, gar nicht bekannt, aber fand ich auch ganz süß, ein Roboter in der Pflege. Mhm. Ne? Das war Robert and Frank. Den Roboter fand ich auch sehr süß. Aber das ist tatsächlich, deswegen habe ich mich mit den Science-Fiction-Filmen auseinandergesetzt, denn sie prägen, wie wir KI wahrnehmen, ja, oder wie wir KI verstehen. Ne? Und die ersten Filme, ne, so mit dem Terminator und HAL, ne, ja, Odyssee im Weltraum, ja, und so. Also in den meisten Filmen endet es schlecht. Oder die KI sind böse, sei es jetzt also mit Körper, also ne, ein Roboter, oder ohne Körper wie HAL, also nur die Stimme. Und das prägt natürlich, wie die Menschen KI verbinden, verstehen. Und deswegen dachte ich, nee, also das muss man so ein bisschen auseinander trennen, ne? Was ist Fiktion und was ist Realität daraus, dass die Ängste langsam abgebaut werden?
Ja, wobei ich super spannend finde, dass du R2-D2 sagst, weil ich finde immer eins der Themen, die Menschen manchmal so ein bisschen Angst machen aus meiner Erfahrung, ist, wenn die Dinger zu menschenähnlich aussehen. Also dann doch halbwegs menschenähnlicher wie eine Puppe, während R2-D2 ja eigentlich nur niedlich, aber überhaupt nicht menschenähnlich aussieht. Also es ist sehr spannend sozusagen, dass du jetzt gerade R2-D2
gut,
nennst.
Gut, das stimmt. Ja? Das ist, ja, ist kein Humanoid. Ja? Wie heißt der andere?
C3PO.
Ja, danke. Ich merke schon, du bist der Profi. Ja. ja, da soll es ein bisschen mehr humanoid aussehen.
Stimmt,
natürlich noch aus Metall, aber genau. Ja, und das mit den Humanoiden. Ja, dann gibt's noch den Film Ich bin dein Mensch. Mhm. Das ist dann ein richtiger Humanoid.
Gut.
Ne? Das ist auch Science Fiction natürlich. Ja. Und das ist mehr die Vorstellung, die wir von Humanoiden haben, ne? So ein bisschen der perfekte.
Aber das sind jetzt quasi die Beispiele, die du in deinem Buch bringst, um zu zeigen, das ein bisschen anschaulich zu machen. Worum geht's denn so in Summe in deinem Buch? Was ist so deine Aussage oder die Botschaft, die du vermitteln möchtest?
Ja, gute Frage. Also, das Thema emotionale künstliche Intelligenz, das klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch. Beziehungsweise, das ist die Reaktion, die ich bekomme, wenn ich über das Thema spreche, weil es ist wie so, Moment mal, ne? So künstliche Intelligenz ist ja Technik, es ist kalt, Emotionen, ist, ne, so etwas Warmes, was nur menschlich ist, das können Maschinen nicht. Und gleichzeitig denke ich mir, schau mal, was wir oder wie wir uns Menschen entwickelt haben in den letzten Jahren, ne? Eigentlich funktionieren wir wie Roboter immer mehr. Ja, so jeder in seinem Hamsterrad und 9-to-5, okay, Jobs gibt's natürlich nicht überall, aber trotzdem, ne, so diese Grundsatzidee, man geht zur Arbeit, man macht jeden Tag dasselbe und dann geht wieder nach Hause und so. Eigentlich verhalten wir uns wie Roboter. Gleichzeitig bringen wir den Robotern bei, wie sie Emotionen bei den Menschen erkennen können. Mhm. Und das ist ja die emotionale KI. Also es geht nicht darum, dass die Roboter selbst Emotionen entwickeln oder Gefühle entwickeln, spüren, sondern es geht darum, dass sie unsere wahrnehmen können und darauf reagieren können und simulieren können.
Das wollte ich gerade sagen. Es geht dabei auch darum, dass sie so tun, als wenn sie Emotionen hätten oder widerspiegeln, um sozusagen in einen emotionalen Austausch kommen zu können, oder?
Genau, also man versucht, das menschliche Verhalten nachzuahmen, weil das in der Interaktion angenehmer macht für die Menschen. So. Und das ist für mich aber ein Riesenparadoxon. Ne, weil ich sage, guck mal, wir verhalten uns immer wie Roboter und die Roboter verhalten sich immer wie Menschen, wo ich sage, Alarm, rot, da passiert irgendwas schief. Das heißt, am Ende des Tages ist dieses Buch ein Plädoyer für die Förderung unserer menschlichen emotionalen Intelligenz. Dass ich sage, ich habe den Eindruck, dass wir uns auf den falschen Weg bewegen mit dieser Entwicklung und dass wir uns aber viel mehr auf unsere menschlichen Stärken konzentrieren sollten, dass wir unsere Emotionen, die wir unterdrücken, ja, wir haben gelernt über die Jahre, je nachdem in welchen Ländern, aber so jetzt hier in der westlichen Welt und Nordeuropa, immer mehr unterdrücken, ne? Im Job, man darf ja nicht emotional sein, man erwartet nur rationale Entscheidungen. Ja, auch in der Schule und so, ne? Also die Kinder, Jungs insbesondere, dürfen ja nicht weinen und so. Also diese ganzen Sachen. Mhm. Und mit der Entwicklung der emotionalen KI denke ich mir, okay, in Kombination merke ich, das ist falsch. Ne? Mhm. Und da sollen wir wieder zurückgehen, was uns als Menschen ausmacht und diese emotionale Intelligenz bei den Menschen stärken, damit wir in Zukunft viel besser mit den Robotern kollaborieren können.
Also du würdest fast sagen, die künstliche Emotionalität von der KI, von den Robotern, hilft den Menschen mehr, echte Emotionalität wieder zu entwickeln?
Das ist auch ein Teil. Tatsächlich, wir kommen gleich dazu, aber mein Punkt mit der Förderung der emotionalen Intelligenz ist, weil die Roboter und die Technologie uns immer die repetitiven Aufgaben übernehmen, teilweise inzwischen auch sogar kognitive und kreative Aufgaben.
So ist es.
Also es ist, ne, es wird immer mehr.
Nur meine Hausarbeit muss ich weiter selber machen.
Deine Hausarbeit, sicher?
Ja, gut, das sind die Roboter noch nicht ganz so gut. Das ist ja das Verrückte. Dichten kann er mittlerweile, Hausarbeiten machen immer noch nicht so gut.
Ja, gut. Je nachdem welche, ja. Aber auf jeden Fall, dass weiterhin die Emotionen, die wir Menschen haben, was uns zusammen verbindet, ne, als Gesellschaft, als Gruppen. Ne? Ein Mensch ist ja ein soziales Tier. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns, wie wir uns gegenseitig motivieren. Ne? Also diese Team-Enzym, sage ich mal. Ne? Das werden Roboter nicht ersetzen. Ein Roboter wird die Aufgaben erledigen. Aber dass ein Team-Gefühl hat, dafür brauchen wir die Menschen. Und damit Menschen das machen können, sie müssen ihre Emotionen gut wahrnehmen können, erkennen können, steuern können. Sie müssen Empathie zeigen. Das tun viele Menschen automatisch, viele haben es verlernt und deswegen sagt, das müssen wir jetzt wieder lernen, damit wir es schaffen, viel besser zu kollaborieren und zwar nicht nur zwischen Mensch und Mensch, sondern zwischen Mensch und Maschine. Also in dieser großen Kombination. So, das war die lange Antwort, entschuldige.
Ja, aber ich versuche sozusagen mal die lange Antwort zusammenzufassen. Du sagst, dass also eigentlich die Emotionalität der KI ist quasi ein Interface-Thema. Damit ich besser mit der KI interagieren kann, muss sie emotional reagieren und mich emotional lesen können.
Ja, das ist so ein bisschen der Grund, warum diese Technologie sich in diese Richtung weiterentwickelt hat. Denn die Interaktion mit der Maschine, die war vor vielen Jahren holprig, ja, also wenn man vor 10 Jahren bei irgendeinem Callcenter angerufen hat und da war eine Maschine, die hat ja kaum was verstanden, das war nervig und dann erstmal aufgelegt, voll genervt, ne, so, ich will mit Menschen sprechen, so. Inzwischen ist es anders. Also da ist eine Entwicklung und das zeigt, unsere Erwartungen in der Interaktion mit Maschinen sind immer höher geworden. Wir erwarten eigentlich eine Interaktion, die reibungslos läuft, genauso wie mit anderen Menschen. Nur, es sind nicht überall Menschen vorhanden. Ja, also wenn wir beim Beispiel Callcenter bleiben, so wie wir das erwarten, 24/7, immer wenn ich anrufe, keine Wartezeit, sofort, die Infos sind vorhanden, ich habe eine Antwort und dann kann ich mein Leben weiterleben. Das ist gar nicht mehr leistbar mit Menschen. Ja? Und deswegen muss man andere Lösungen entwickeln. Und diese Lösungen müssen aber fast genauso gut agieren wie Menschen. Und deswegen ist diese Interaktion, ne, wenn ich einen Roboter habe, der auch das Sentiment Analysis heißt die Methode, ne? So meine Wortwahl analysiert und meinen Ton, meine Stimme analysiert und weil, die Kinder ist gerade genervt, ja, da muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Kulanz zeige oder ne, schneller oder vielleicht doch an einen Menschen weitergebe. Und wenn sie gerade gut gelaunt ist und scheint das Problem gelöst zu sein, dann ist das dann auch schnell erledigt, ja. Und vielleicht war es auch der richtige Moment, ein Produkt anzubieten. Ja. Ne? Also Marketing, sag ich mal, ist auch einer der großen Treiber von der Entwicklung der emotionalen KI, auch für Marktforschung. Und da sind auch einige NeurowissenschaftlerInnen da sehr stark dran. Der eine sagt, Menschen lügen ihre Gehirne nicht. Zerkissen, amerikanische okay. Neurowissenschaftler. Okay. Und das ist ja seine Theorie, ne? Wenn man so Marktforschung macht und sagt, okay, du trinkst gerade Cola und hier ist Pepsi, ne? So diese Blind-Dinge. Ja. Was hat dir besser gefallen? Er sagt, die Menschen lügen in der Regel, ja. Wenn man aber ihre neuronale Aktivität misst, und Hormonausschüttung misst, ne? Und sie haben das Getränk zu sich genommen. Man merkt, okay, Oxytocin geht hoch. So, oh, okay, die sind glücklich. Das heißt, das hat ihnen besser gefallen. Ja. Das hat ihnen geschmeckt besser als das andere. Und so hat sich die Methode entwickelt. Ja.
Aber kannst du verstehen, dass es da auch Sorge oder Kritik an dieser Methode gibt? Weil man könnte ja immer noch sagen, aber es ist ja doch unecht. Die Maschine ist ja nicht emotional, sondern sie spiegelt mir eine Emotionalität vor. Und sie spiegelt sie mir auch vor, um was bei mir zu erreichen. Du hast ja gerade die Beispiele gebracht, um mir vielleicht was zu verkaufen, um zu sagen, dem kann ich den einfachen Callcenter-Agent geben, der braucht den Spezialisten, weil der ist gerade verärgert. Also ich werde ja auch, ich nenne es mal manipuliert, wenn ich es negativ ausdrücken möchte mit so einer Methode. Kannst du verstehen, dass da Menschen auch Sorge davor haben?
Ich kann absolut verstehen, dass Menschen Sorge haben und teilweise, also kann ich auch verstehen, warum. Also ein Teil ist tatsächlich Science Fiction und der zweite Aspekt, der in meinen Augen noch wichtiger ist vielleicht, ist auch die Kultur. Mhm. Also bin ich eine Kultur oder bin ich jemand, der eher denkt, dass alles böshaftig oder...
Was manchmal in Deutschland so ist.
Was denn? aber da sieht man, ohne jetzt einzelne Länder zu urteilen, aber da sieht man einfach kulturelle Unterschiede. Ja. Denn diese Skepsis gegenüber Technologie, die ist in vielen anderen Ländern nicht vorhanden. Ja. Das heißt, man kann nicht sagen, dass es per se die Technologie das Problem oder ne, aufgrund der Technologie, dass diese Skepsis ist oder dass man denkt, man könnte ja manipuliert werden. Es ist ja ein Könnte, ne? Es ist potenziell. Die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Mhm. Das heißt, wenn ich eher einen negativen Blick auf Menschen habe oder auf Unternehmen habe, sie wollen ja nur mein Geld. Natürlich werde ich denken, ich werde manipuliert. Ja. Ja? Wenn ich aber denke, so Produkte kaufe ich eh, ja, und vielleicht helfen sie mir bei der Filterung, bei der Auswahl und dann gehe ich meine Auswahl noch schneller und am Ende des Tages ist ja immer noch meine Entscheidung, ob ich es tue. Also zwingen tut ja keiner. Das sind Angebote. Manipulieren lasse ich mich, wenn ich das dem nur folge.
Ja. Ja.
Ohne zu reflektieren, ohne zu denken, was will ich eigentlich? Und deswegen, ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Blickweise auf.
Ja. Ich glaube, man muss ja auch fairerweise sagen, diese Art von Manipulation in Anführungszeichen ist ja auch nichts, was es erst seit der Künstlichen Intelligenz gibt. Ich meine, jede Werbung, jedes Musikstück, jeder Film, jedes Buch erzeugt ja emotionale Reaktionen, die ich als Manipulation auch auslegen kann. Also von daher glaube ich, ist das ja auch einfach eine weitere Art und Weise, mit Emotionen umzugehen.
Absolut. Es ist an sich, Jens, empathische Menschen haben die Fähigkeit, andere zu manipulieren.
So ist es. Mhm.
Na, also je mehr Empathie ich habe, desto mehr Fähigkeit ich andere manipulieren kann. Aber das muss ich auch noch wollen. Ja. Ja, das ist ja nicht zwangsläufig so. Und an sich, wie es hat ja immer so funktioniert, ne, dass Menschen Geschichten erzählt haben, auch mit einer hohen Empathie, weil sie wussten, was wollen die Leute gerade hören, ihnen das auch erzählt haben, verkauft haben.
Unemotionale Geschichte ist fürchterlich langweilig.
Ja, genau. Und damit zieht auch kein Volk in den Krieg. Oder was Positives um eine Naturkatastrophe, ne, in den Ahrtal und Leuten dort helfen, ne? Also es geht sowohl positiv als auch negativ. Das heißt, wenn man Empathie hat, dann besteht das Risiko. Aber wenn man denkt, nee, sie wollen es ja nur gut, wollen nur mir helfen, dass ich mein Anliegen schnell bearbeiten kann und zwar um 2 Uhr morgens auch, dann ist ja okay.
Jetzt komme ich natürlich aus einem Bereich, wo Emotionalität vielleicht eine noch größere Rolle spielt als in vielen anderen Themen, nämlich im Gesundheitssystem. Ich glaube, jeder, der irgendwo zum Arzt geht oder ein gesundheitliches Problem hat, möchte ja auch eine hohe Empathie beim Gegenüber haben. Jetzt bin ich Chirurg, da ist die Frage immer, wie jedem sagen würde, Chirurgen sind besonders empathisch, aber die Erwartung ist doch, glaube ich, sehr ausgeprägt von Patienten, dass Ärzte empathisch sind. Wie siehst du da die Einsatzmöglichkeiten für emotionale KI? Patienten beklagen ja zu wenig Zeit beim Arzt etc. Mhm. Da könnte man sich ja vorstellen, dass es eigentlich ein sehr positives Einsatzgebiet ist, um dort erstmal vielleicht auch Informationen zu vermitteln und zwar nicht auf eine rein technische Art, sondern eben mit Empathie gespickt, mit Reaktionen auf das, wie mein Gegenüber sie aufnimmt. Da tun sich meiner Ansicht nach ja relativ große Optionen auf, oder?
Also absolut Potenziale gibt es viele. Ein Kommentar hätte ich allerdings. Dein Punkt, ja, du hast gesagt, die PatientInnen beschweren sich, dass die ÄrztInnen wenig Zeit haben für sie. Das ist das Problem. Die sind nicht, glaube ich, wenig empathisch, weil sie keinen Bock haben Und wie gesagt, ne, das ist ja bei allen Menschen anders, unabhängig davon, ob man ein Arzt ist oder nicht. Aber wenn man gestresst ist, dann ist
man nicht empathisch.
Genau. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, ich muss jetzt rennen, weil der andere. So. Das heißt, das ist die Ursache des Problems, sage ich mal. Die muss man behandeln. Und die kann man wohl mit künstlicher Intelligenz, mit Automatisierung, mit Technologie angehen. Ja, also so viel Admin-Aufgaben, die die Ärztinnen auch machen müssen, das ist ja der Wahnsinn. Und deswegen haben sie wenig Zeit für die Patientinnen. So, das heißt, diesen Teil sollten wir erstmal lösen. Und dann, wenn wir merken, da fehlt uns noch was, dann kann man emotionale KI in Einsatz bringen. Also in diesem Szenario finde ich, gar nicht unbedingt der beste Einsatzgebiet. Es gibt bessere Einsatzgebiete, ne? Also bei der Früherkennung von psychischen Krankheiten.
Zum Beispiel.
Genau, also das fände ich passender und eigentlich super easy zu nutzen. Mhm. Ja, also wenn man denkt, dass wir, wie oft klotzen wir unser Handy? Also ich habe Face ID, das heißt, ich schaue nur drauf und das ist entsperrt.
Ja.
Wenn ich da eine App hätte, die sagt, hey, darf ich dein Gesicht einmal pro Tag, mal analysieren und irgendwann ein paar Jahre später sagt sie mir, könnte sein, geh doch mal zum Neurologen, deine Gesichtsmuskulatur verändert sich, es kann sein, ne, mit Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, 20% Parkinson oder so, und dann gehe ich ich gehe zum Arzt, zur Ärztin und versuche da Rat zu finden und das untersuchen zu lassen. Aber das ist halt eine Frühwarnung.
Ja.
Wenn es zu viel wird, dann wird man ja paranoid. Ne? Wahrscheinlich. Also es ist auch wieder, das ist auch wieder der Punkt. Ne? Was ist zu viel und was ist zu wenig? Aber das sind solche Szenarien sind in meinen Augen viel viel sinnvoller.
Ja, wobei ich glaube, man muss da wirklich zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist das, was du gesagt hast, dass man den Ärztinnen und Ärzten überhaupt die Gelegenheit gibt, emotional zu sein, indem man ihnen ein bisschen Stress wegnimmt. Das bedeutet, ihnen dämliche Arbeit abzunehmen, also die klassische Verwaltungsarbeit, weil kein Arzt, keine Ärztin macht gerne die Verwaltungsarbeit. Das ist der eine Punkt, hat aber mit emotionaler Intelligenz nichts zu tun, sondern das ist einfach, sage ich mal, Optimierung, Einsatz neuer Technologien, Digitalisierung, auch KI, um denen die Arbeit wegzunehmen. Den zweiten Teil, den Einsatz von emotionaler künstlicher Intelligenz, halte ich schon für nicht schlecht, weil egal, wie viel Zeit oder der Arzt hat oder nicht hat, vielleicht möchte ich mal irgendwie um 23 Uhr doch einmal was erklärt bekommen als Patient. Vielleicht fällt mir irgendwo ein, eine Frage zu haben. Ich glaube, da kann es schon hilfreich sein, eine künstliche Intelligenz zu haben, die mir solche Dinge erklären oder mit der ich dann auch reden kann. Oder ein Beispiel, wo ich es auch wirklich in der Therapie sehr stark sehe, sind die Therapie von psychischen Erkrankungen oder zumindest von Vorstufen von psychischen Erkrankungen, wo es eben oft nur darum geht, einen Gesprächspartner zu haben. Also ich habe neulich ein Start-up mir angeschaut. Die machen nichts anderes, als im Prinzip eine Chat-KI zur Verfügung zu stellen, mit der ich mich über mein psychisches Empfinden unterhalten kann. Und die hat eine emotionale künstliche Intelligenz und geht auch auf meine ein. Behandelt natürlich nicht wirklich, aber gibt mir die Möglichkeit, einfach zu reflektieren. Und das ist sogar so gemacht, dass ich einfach per WhatsApp ihr schreibe, also keine extra App habe, sondern ich kann sie anrufen oder per WhatsApp, damit ich das Gefühl habe, da ist ein Mensch. Natürlich wissen alle, dass da kein Mensch ist, aber allein diese Möglichkeit, da jemand zu haben, der so wirkt wie ein Mensch, kann da schon einen therapeutischen Effekt haben. Und da sehe ich schon ein Potenzial, weil wir gar nicht so viele Therapeutinnen und Therapeuten haben können, wie es vielleicht Menschen gibt, die diesen Gesprächsbedarf haben. Ich glaube, da ist ein Einstieg, der trotzdem natürlich die Therapeutinnen und Therapeuten nicht bedroht, weil ich glaube, die wird es trotzdem brauchen. Aber diese Möglichkeit sehe ich schon als eine ganz starke Option auch für eine emotionale künstliche Intelligenz.
Absolut, absolut. Und die Lösungen gibt es schon heute, die werden auch viel genutzt. Also die sogenannten Conversational AI, dafür gibt es kein deutsches Wort, also
Gesprächskünstintelligenz, die schwätzende Künstintelligenz.
Genau. Also davon gibt es viele und sie werden auch viel genutzt. Mhm. Und das ist ja das Spannende, wenn man solche Beispiele erzählt. Da kommen die Leute, das wird ja den Menschen vorgegaukelt. Ich sage, nein, alle wissen ganz genau, dass sie mit einer Maschine zu tun haben. Dennoch fühlt es sich für sie gut an. Und das sollte ja das Wichtige sein. Ja, also wenn das Menschen sind, die eine Unterhaltung machen. Es gibt viel Einsamkeit. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. In der Corona-Zeit ist diese Einsamkeit auch wahnsinnig gestiegen.
Ja,
also viele Menschen, ne, mit Social Distancing, zu Hause, alleine, niemanden zu sprechen. Und dann ist die Nutzung von den Conversational AIs gestiegen. Und auch die Güte der Gespräche. Ne? Das ist auch total spannend, denn die Menschen unterhalten sich schon über wirklich Kindheitserlebnisse, Traumata, Sachen, die sie erlebt haben, die sie nicht trauen, anderen Menschen zu erzählen. Ja. Das erzählen sie Maschinen und sagen auch noch dazu, Das habe ich noch niemandem erzählt. Ich erzähl's dir.
Aber erzähl's nicht weiter, als wenn die Maschine das tun würde.
Ja, so ein bisschen, genau. So, weil ich weiß und ich erzähl's dir, weil ich weiß, du erzählst es nicht weiter. Und du urteilst mich nicht. Und das finde ich super spannend, dass eine Maschine es schafft, so mit dieser emotionalen KI oder Methoden sozusagen, dass eine Maschine es schafft, das Vertrauen der Menschen so zu gewinnen, dass sie solche Sachen erzählen, die sie anderen Menschen nicht anvertrauen. Ja. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, oh, interesting.
Ja.
Also ich sag mal, rational gedacht, viele lehnen dieses Szenario ab. Sagen, nee, das kann ja nicht wahr sein. Und das ist eine Maschine und ich brauche ja trotzdem einen Mensch und ich brauche ja trotzdem Freunde. Klar. Nur Menschen, die einsam sind, die vielleicht in dem Moment keine Freunde haben oder die um 2 Uhr Ärztinnen gerade, eine OP-Patientin gestorben, kommen nach Hause, 4 Uhr morgens, alle schlafen. Ich brauche aber mit irgendjemandem sprechen. Ja, weil es ist ein belastendes Erlebnis und ich muss mit jemandem darüber sprechen. Ja. Und alle wissen, dass es Maschinen sind.
Ja, aber
dennoch,
trotzdem.
Die helfen, die bieten Hilfe, die bieten eine Erleichterung und das sollte in den Vordergrund stehen.
Ja, ich glaube, da darf man sich auch nichts vormachen. Ich glaube, Menschen können sehr einfach emotionale Bindungen auch zu KIs aufbauen. Ich meine, wir erinnern uns noch an die Tamagotchis. Das hatte mit KI überhaupt nichts zu tun. Also das war weit weg von KI und die Menschen haben geheult, wenn ihr Tamagotchi gestorben ist, also in Anführungszeichen. Das heißt, ich glaube, das ist sehr einfach. Oder wenn wir nach Japan schauen, wo viele Japaner ja mittlerweile virtuelle Freundinnen haben, zu denen sie tiefste emotionale Bindungen haben. Also ich glaube, Menschen können zu solchen Maschinen Bindungen aufbauen und dann muss man eher überlegen, wie geht man damit perspektivisch um, wenn man eine so starke Bindung zu einer, wie gesagt, Tamagotchi hat mit KI noch gar nichts zu tun, diese virtuellen Freundinnen dann vielleicht schon eher, wenn man da so eine starke Bindung aufbauen kann. Und ich glaube, in einem therapeutischen Umfeld, das du auch gerade genannt hast, kann das sehr positiv sein, weil der Therapeut soll ja oft eben nicht urteilen, er soll auch gar keine eigenen Ratschläge eingeben, soll er sehr oft einfach widerspiegeln und so ein bisschen die Möglichkeit geben, über sich selbst zu reflektieren. Das kann eigentlich eine KI wirklich gut. Also dieses Gefühl geben, ich urteile nicht über dich, ich bin wertfrei, du kannst bei mir über alles reden, ich kann das widerspiegeln. Und ich glaube schon, dass Menschen da eine sehr starke emotionale Bindung zu aufbauen werden. Und da bin ich dann schon gespannt, was das bedeutet, wenn dann sozusagen mein Therapeut auf einmal eben mehr Geld kostet. Aber weil ich eben so eine starke Bindung an ihn habe, muss ich das eben mehr bezahlen, solche Dinge. Also ich glaube, da muss man schon überlegen, wie geht man da dann perspektivisch mit um, wenn dann solche Abhängigkeiten auch genutzt werden können.
Ja, das ist ja total spannend. Also das Thema, was du Japan erwähnt hast, das eröffnet tatsächlich eine neue Therapierichtung, die jetzt erstmal untersucht werden muss. Was bedeutet das? Weil das ist ja auch in Japan passiert. Einige Hersteller haben den Service gestoppt.
Und auf einmal ist meine Freundin weg.
Die Ehefrau. Der eine, es war jetzt nicht offiziell, aber der eine hat ja Hologramm von einer Manga-Figur geheiratet und für ihn war das seine Ehefrau und er kam jeden Tag nach Hause und er hat sich mit ihr unterhalten und plötzlich war der Service discontinued, also das Produkt gab es nicht mehr und für ihn sagt, ich habe meine Frau verloren, ja, und man muss diesen Menschen so behandeln, wie er sich gerade psychisch befindet. Und das ist tatsächlich eine neue Therapierrichtung, ne? Also das, die Therapeutin,
man kann nicht
die
sagen, stell dich nicht so an, das nützt nichts. Ja, so
das nützt nichts, natürlich nicht. So, das heißt, da muss man, finde ich ein bisschen skurril, ich weiß nicht, wie groß der Markt ist, aber auf jeden Fall, Traumata, die dadurch entstehen, dass Menschen Beziehungen, emotionale Beziehungen zu Robotern hatten, die dann nicht mehr existieren oder was auch immer, dass man auch damit umgeht, dass man auch das therapiert, weil ich vermute, ohne da irgendeine Expertise zu haben, in dem Fall will der Mensch dann nicht mehr mit einem anderen Roboter sprechen, sondern dann vielleicht will er dann doch mit einem Menschen. Also das heißt, es entwickeln sich andere neue Sachen und
aber von diesen Gefahren wieder weggehend, ich glaube schon, dass der positive Effekt bei Weitem überwiegt. Auch das ist ja ein Thema, was wir schon mal kurz gestreift hatten, das Thema Pflege oder auch Einsamkeit, vielleicht im Alter. Viele, viele Menschen, Patientinnen, Patienten sind recht einsam. Ich glaube, auch da kann so eine emotionale Intelligenz wirklich helfen, dass dann ein Ansprechpartner da ist, zumindest jemand, mit dem ich ein Gespräch führen kann, der zumindest mir das Gefühl gibt, dass er irgendwie mich versteht und dort mit drin ist. Ich glaube, das ist so komisch, wie es auf der einen Seite klingt, so positiv doch auf der anderen Seite. Und das muss eben nicht immer nur ein Stofftier sein, was ja heute schon benutzt wird, sondern es kann eben dann was deutlich Reaktiveres sein. Ich glaube, da überwiegen, auch wenn es sich erstmal komisch anhört, die positiven Effekte dann doch auch die negativen.
Ja, und die Frage ist, wer darf was urteilen? Na, das ist auch wieder, wenn man so in seinem Büro sitzt und man ist ja noch gesund und hat Familie um sich herum.
Ja, das ist
natürlich
mal
sagt man, ja, es ist ja unter die Menschenwürde, ne, dass, ja, dass man Robotern den Menschen, die einsam sind und dahin setzt. Wenn man die fragt, die es nutzen im Alltag.
Mhm.
Na, ich hatte auch einen Dokumentarfilm gesehen, ich glaube in USA. LEQ, das ist so ein kleiner Roboter, steht auf dem Tisch und aha, sagt halt jeden, ne, unterhält aha sich mit den Senioren und erinnert sich an die Medikamente, solche Sachen, ja. Und da gab's, die wurden dann befragt, wie fühlte sich an, so einen Roboter zu Hause zu haben. Und dann, ich habe immer noch die Dame im Kopf irgendwie in diesem Dokumentar, die sagte, ich weiß ganz genau, dass es eine Maschine ist, aber mir ist lieber, dass eine Maschine mir
genau
jeden Morgen sagt, guten Morgen, Kenza.
Als niemand.
Ja, das ist ja auch die Medikamenteneinnahme.
Ja.
Das wirst du ja besser wissen. Die Leute, die vergessen es nicht, klar, weil sie es vergessen, sondern du brauchst ja auch ein Umfeld dazu, ne? Das heißt, wenn du jemanden hast, eine Maschine, der mit dir, sich mit dir unterhält, mit dir dichtet, was auch immer,
ja,
ne, so dein Lieblingsgedicht liest und so, und dann, oh, so, jetzt ist Zeit für Medikamente, dann bist du eher bereiter, die zu nehmen.
Mhm.
Als wenn es gar keine Interaktion gibt,
ja, und
11 Uhr, Punkt, genau.
Ja.
So, dann nimmst du sie nicht.
Ja. Mhm.
Na, das heißt, es ist ein ganzer Konstrukt. Und die Menschen, die haben, die sagen, dass es für ihr Leben besser,
ja,
ist. Und dann ist die Frage, wer darf es entscheiden?
Also,
ja, derjenige, der es braucht und findet, dass es gut ist, oder derjenige, der es nicht braucht und denkt nur rational, wie veräppeln die Menschen? Also,
ja, und das ist ja auch der wichtige Punkt. Die Frage ist ja nicht, hast du einen Menschen oder eine emotionale Künstliche Intelligenz, sondern in diesen Fällen oft hast du eine Künstliche Intelligenz oder niemanden. Und ich glaube, in dem Fall ist natürlich es deutlich besser, dass man das hat. Man muss sich ja aufpassen, dass man das sich nicht zu leicht dann macht und sagt, ja, egal, ich brauche gar keinen Pfleger mehr, weil wir haben eine KI. Aber das ist wie immer.
Nein, so
man kann natürlich,
ist es nicht,
man kann natürlich immer alles missbrauchen, und deswegen es nicht einzusetzen wäre, glaube ich, ziemlich dumm. Also ich glaube auch, dass da Menschen sehr stark von profitieren können und auch profitieren werden.
Wenn wir sie mit diesem Ziel bauen und entwickeln, die Lösungen, dann ja. Also auch hier sehe ich immer uns als Menschen am Lenkrad, ja. Und wir können alles schaffen, wenn wir es wollen.
Mhm.
Also ein bisschen weniger Skepsis, ja. und natürlich, wir wollen ja nicht die Risiken oder die Missbrauchspotenziale kleinreden.
Ja.
Natürlich sind sie da, aber es gibt ja auch Gesetze, die vieles verhindern. Es gibt auch Menschenverstand,
ja,
was eigentlich vieles verhindert. Also ich finde, wir sollten ein bisschen mehr an die Menschen glauben, und dann werden wir weniger Angst vor Technologie,
ja,
haben.
Ja, also ich glaube das auch. Man muss, glaube ich, das Positive in der Technologie sehen und die Risiken natürlich beherrschen. Aber mit jeder Technologie kann ich Unsinn machen, und es gibt Risiken, und ich kann sie positiv einsetzen. Also es ist eine Frage, was man damit tut, und ich glaube, das ist die bessere Variante, sich das positiv anzuschauen. Und gerade beim Thema emotionale Intelligenz bin ich der Überzeugung, sowohl im normalen Alltagsleben als auch vor allen Dingen im medizinischen Bereich kann das wirklich große Vorteile bringen. Also ich sehe das in Summe sehr, sehr positiv.
Ja, also am Ende des Tages würde man ja trotzdem von einem Arzt erwarten, dass man umarmt wird bei einer schlechten Nachricht. Passiert das überhaupt?
Dass der Arzt Patienten umarmt, hängt,
ja,
ja, manchmal ja, manchmal nein. Also
nee,
es ist, ich würde sagen, sehr situationsabhängig. Es muss auch nicht jeder Patient oder jede Patientin möchte auch umarmt werden.
Ja, das stimmt. Arzt, das stimmt allerdings. Ja, ja.
Das
ja,
kommt
ja
noch hinzu.
Ja.
Und wenn ich auf einer Infektionsstation bin, möchte ich schon dreimal nicht umarmt werden, weil wer weiß, was dann übertragen wird an irgendwelchen Keimen. Selbst das Thema Hand geben ist ja schon, muss man sich überlegen,
ja,
als
ja
Arzt oder Ärztin, ob man sich nicht vorher wirklich mal gut die Hände desinfiziert. Aber das Thema,
ja,
sage ich mal,
ja,
emotional auf den Patienten zuzugehen,
ja,
ist
ja
was sicher in der Medizin
Nähe
ausgeprägter sein könnte. Und da hast du recht, das ist ein Thema der Zeit. Es ist auch ein Thema, dass viele Ärztinnen und Ärzte vielleicht auch sich nicht trauen, ob sie es wirklich tun dürfen oder nicht, ob es komisch kommt oder nicht, wenn sie das machen. Aber es ist was, was meiner Erfahrung nach viele Patienten wollen. Und wenn da, sage ich mal, künstliche Emotionalität helfen kann, dass der Arzt seine natürliche mehr zum Ausdruck bringen kann, dann wäre das ja ein positiver Effekt.
Gut. Ich gebe hier damit öffentlich, ich möchte gerne umarmt werden.
Ich gebe zur Kenntnis,
es
hängt,
passiert.
Genau, es hängt davon ab, was ich habe. Wenn der Arzt mir sagt, der Zahnarzt mir sagt, ich muss beide bohren, dann muss er mich deswegen nicht gleich umarmen.
Ach so, nee. Mich in Ruhe lassen. Ja, 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 nee, absolut.
Es hängt davon ab, wie das irgendwie
Szenarien
aussieht. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Ich meine, die Entwicklung der emotionalen künstlichen Intelligenz oder überhaupt der künstlichen Intelligenz der letzten Jahre war ja rapide. Zumindest, sag ich mal, das, was bei den Menschen angekommen ist. Ich glaube, die Entwicklung vorher war auch schon schnell, aber angekommen ist sie bei den Menschen jetzt überall. Was passiert noch in den nächsten 5 Jahren? Also wenn wir hier in 5 Jahren zusammensitzen und uns dann unterhalten, Was hat sich dann geändert gegenüber heute?
Boah, ich kann solche Fragen nicht beantworten.
Lass uns eine künstliche Intelligenz fragen.
Ja, du, absolut, genau. Tja, wir fragen jetzt ChatGPT. Nee, es ist tatsächlich so, ich glaube, ich bin dafür viel zu viel Ingenieurin. Also ich kann die Zukunft nicht vorhersagen.
Das kann wahrscheinlich niemand.
Und eigentlich, es kann niemand. Ja. Ich bin nur immer wieder überrascht, dass viele Leute sich das zumuten. Mhm. Ja, so. Mein Punkt ist, ich kann nicht sagen, was die Zukunft so bringt. Ich kann aber sagen, wenn wir einen Plan bilden, was wollen wir in 5 Jahren erreichen und wir daran arbeiten, dann werden wir es auch erreichen. Mhm. Ne? Also Zukunft kommt nicht, Zukunft gestaltet man. Das heißt, das eine ist natürlich die technologische Entwicklung. Das geht wahnsinnig schnell und ich glaube noch nicht mal da kann man heute vorhersagen, was in 5 Jahren gibt. Das ist tatsächlich schwieriger geworden. Ja. Also wenn man nur nüchtern auf die technologische Entwicklung, auf diese Trend schaut, vor ein paar Jahren konnte man das ein bisschen besser vorhersagen, inzwischen kaum noch. Also auch die besten KI-ForscherInnen, die sagen, es ist unmöglich, das ist exponentiell geworden, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Mhm. Ne? Und dann aber zum anderen Aspekt, der eher generell ist, ne, wo stehen wir in 5 Jahren, dann fliegen wir noch rum oder so, keine Ahnung, also da fehlt mir die Kreativität und ich sage eher, was möchten wir uns erlauben, was wollen wir erreichen, wenn wir sagen, wir wollen das ErztInnen jetzt, ne, um bei unserem Beispiel zu bleiben, nicht 5 Minuten pro PatientIn haben, sondern 10, und die 10 werden so und so vergütet, und dann ab da eine Rückrechnung machen, was muss passieren, damit das umsetzbar ist. Also es ist ja eine Finanzierung, Krankenkassen, da bist du wieder der Experte. Es hängt ja eine Wahnsinns Logistik damit zusammen. Und das wäre für mich die Ausgangsvoraussetzung, dass wir sagen, okay, in 5 Jahren wollen wir, dass 10 Minuten pro Patientin gibt und so mindestens so viel Geld, damit die Ärztinnen auch damit, was auch immer, und dann zurückrechnen, dann müssen wir automatisieren, dann müssen wir einige bürokratische Hürden einfach, also stop doing, was wir zu wenig tun, im Unternehmen, in der Politik, überall, bestimmte Sachen, die historisch gewachsen sind, man verabschiedet sich von denen nicht, weil sie historisch gewachsen sind. Das ist ja immer interessant, wenn man auch neu in ein Unternehmen kommt, sagt, warum ist das so historisch gewachsen?
Alles, was komisch ist, ist historisch gewachsen.
Genau. Können wir aufhören, das zu tun, bitte? Wenn es keinem auffällt nach 2 Wochen, dann einfach killen, braucht kein Mensch.
Das kenne ich.
Ja. Und so, langsam, setzt man diesen Plan um, ne? Und dann werden die Felder deutlich, wo man automatisieren muss, wo man KI einsetzen muss. Und wenn die Technologie nicht gibt, dann wird man sie auch entwickeln. Ja. Also Menschen sind kreativ. Und wenn wir gezwungen sind, Lösungen zu finden, um irgendwas zu erreichen, dann finden wir sie. Mhm. Was oft fehlt, ist der Plan.
Ja.
Ne? Und wenn wir keinen Plan haben, natürlich, da kommst du nicht an.
Ja, ich bin jetzt auch nicht so optimistisch, dass ich in die Zukunft wirklich schauen kann, aber an einer Ecke bin ich schon optimistisch, weil ich glaube, dass einfach der Bedarf gerade im Gesundheitssystem so hoch ist, sowohl bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die da lieber auch mehr Zeit haben wollen für Patienten. Die wollen ja gute Ärzte sein, die wollen ja nicht Verwaltung machen.
Ja, genau.
Bei den Patientinnen und Patienten sowieso, die wollen, dass man sich Zeit für sie nimmt. Und ich glaube, dass der Druck so hoch sein wird, dass da eine Veränderung kommen wird. Dass die Akzeptanz sowohl bei den Patientinnen und Patienten als auch bei den Kolleginnen und Kollegen besonders hoch sein wird, sodass ich mich durchaus trauen würde zu sagen, ich glaube, dass diese Rolle einer künstlichen emotionalen Intelligenz im Gesundheitssystem in 5 Jahren eine deutlich größere sein wird. Und dass die Bedenkenträger, die es natürlich gibt, vor dem Nutzen zurückstecken werden müssen. Also ich glaube, dass wir dort positiv in die Zukunft blicken können und dass da trotz aller Bedenkenträgertums, dass da eine Entwicklung kommen wird, die diesen Teil der Technologie einsetzt, auch in der medizinischen Behandlung.
Ja, absolut. Also ich halte auch der Gesundheitswesen für den besten Einsatzgebiet von der emotionalen KI tatsächlich. Da sind nicht nur die Potenziale gut, sondern auch da, wo es helfen kann.
Tut man auch was Gutes.
Das sehe ich auch so. Mit diesem Optimismus beenden wir die heutige Folge von Tech-Visite. Oder, Jens?
Super.
Sehr gut. Wir danken euch für das Zuhören. Alle Folgen von Tech-Visite findet ihr überall da, wo Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Feedback und Sternchen in alle Podcatchern. Denkt auch daran, den Folgeknopf zu drücken, denn ihr wisst, in der Social-Media-Welt, Folgen ist wichtig. Und damit ihr auch schon wisst, worum es geht in der nächsten Folge, verrate ich euch schon mal, dass wir mit Philipp Westermeier sprechen werden. Philipp ist Marketing-Experte, Gründer von OMR Und mit ihm wollen wir darüber sprechen, wie man im Standort Deutschland zum Thema KI steht, wie man darüber kommunizieren sollte oder eben nicht. Und ich freue mich, denn das ist ein Thema, der mich sehr beschäftigt. Und ich freue mich, dass wir das mit Philipp tiefer besprechen können.
Ja, vielen Dank, liebe Kenza. Ich fand die Folge auch wieder super spannend mit dir. Ich freue mich auch auf Philipp beim nächsten Mal. Und ich glaube, wir können beide versprechen, sowohl diese Folge als auch die nächsten beiden sind noch echt handgemacht. Keine emotionale künstliche Intelligenz. Im Moment machen wir es noch alles selber. Bis zum nächsten Mal.
Ja, genau.